Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute ist die Epistel für diesen Sonntag Judika im Brief an die Hebräer im 5. Kapitel. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, der Herr Christus ist Ursache und Urheber unseres ewigen Heils. Das schreibt der Apostel im Brief an die Hebräer. Christus ist Ursache und Urheber unseres ewigen Heils. Wir verdanken ihm, dass wir leben in Zeit und Ewigkeit. Gegenüber allen Versuchen, dem eigenen Leben selbst einen Sinn und ein Ziel zu geben, das bleibt. Gegenüber allen solchen Versuchen, die doch zum Scheitern verurteilt sind, bietet Christus uns einen Weg, der gangbar ist. Einen Weg, der ein Ziel hat, für das es lohnt, unterwegs zu sein. Und einen Weg, auf dem wir mit Gottes Hilfe das Ziel auch erreichen können. In dem kurzen Abschnitt aus dem Hebräerbrief entfaltet der Verfasser diese Aussage unter drei Gesichtspunkten. Christus ist der Urheber unseres ewigen Heils als der, der betet und erhört wird. Als Gottes Sohn, der Gott gehorsam ist. Und als der, der leidet und vollendet ist. Christus betet und er wird erhört. Das ist für uns vielleicht eine seltsame Vorstellung, dass der, der doch der Sohn Gottes ist, der Gott selbst ist, zum himmlischen Vater betet. Andererseits ist das eigentlich ein gutes Zeichen, wenn innerhalb einer Familie geredet wird. Wenn Väter und Söhne noch im Gespräch sind. Und wenn nicht die Zwischenzeit des Schweigens innerhalb der Familie eingekehrt ist. Es gibt ja so eine Entwicklung der Väter, die damit anfängt, dass die Kinder vielleicht sagen, mein Papa kann alles. Dann wird das Kind etwas älter und der Vater auch. Dann kommt die nüchterne Erkenntnis, mein Papa kann nicht alles. Er kann zwar einiges, aber nicht alles. Wenn das Alter noch weiter fortschreitet, dann kommt vermutlich die Zeit, mein Papa kapiert überhaupt nichts. Und als Erwachsen halbwegs kann der Vater gelten und der Sohn auch. Wenn das überwunden ist und Papa nicht mehr der letzte Idiot ist, sondern wenn man wieder gelegentlich gerne nach Rat fragt und sagen kann, es war nicht alles so doof, was mein Vater gesagt hat. Und bei uns Menschen kommt dann irgendwann der Moment, wo wir sehnsüchtig sagen, könnte ich meinen Vater doch noch fragen. Der Herr Jesus ist im Gespräch. Er bringt Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen vor Gott. Wenn Kinder gegenüber ihren Eltern so ungestüm werden, wie es sich hier andeutet, wenn es so wichtig ist, dann geht es um ganz zentrale Lebensanliegen. Die Vielfalt und Tiefe des Ausdrucks macht darauf aufmerksam, wie vielfältig und tief die Sache ist, in der Christus mit dem himmlischen Vater im Gespräch ist. Worum geht's? Liebe Schwestern und Brüder, es geht um euch. Es geht um uns. Es geht um unser ewiges Heil, auf das wir von uns aus so wenig vorbereitet und ausgerichtet sind. Es geht um unser ewiges Heil, das nicht von uns Ursache und Hintergrund hat, das nicht wir ins Werk setzen und in den Griff kriegen, sondern das uns gegeben werden muss von Gott. Und darum bittet und fleht Christus. Das ist eine wunderbare Vorstellung, dass der Sohn Gottes um unseretwillen mit dem himmlischen Vater im Gebet ringt und ihm abbittet und abnötigt. Wird sein Gebet erhört? Unbedingt. Es ist wunderbar, dass wir als Vorstellungshilfe und als Modell für die Personen der Heiligen Dreieinigkeit, die Familie, als Hintergrund haben, dass wir uns das so ausmalen dürfen wie eine Beziehung zwischen Vater und Sohn. Wenn der Sohn den Vater ernstlich bittet, dann wird ein Vater unter Umständen auch bereit sein, Dinge zu tun, die er eigentlich von sich aus unerbeten vernünftigerweise nicht tun würde, die ihm nicht selbstverständlich und leicht von der Hand gehen. Und wenn sich nun der Sohn Jesus Christus für uns derart vorm himmlischen Vater einsetzt, dann dürfen wir gewiss und zuversichtlich damit rechnen, dass unser Leben zwar immer noch vor Sünde gen Himmel schreit, dass Gott uns aber um Christi willen alles verzeiht und vergibt. Solche Fürbitte wird gewiss gehört. Der Verfasser des Hebräerbriefs nennt noch einen weiteren Grund, warum Christus in seiner Fürbitte für uns erhört wird, nämlich weil er Gott in Ehren hielt. Das ist, liebe Schwestern und Brüder, die Erfüllung des ersten Gebots, Gott in Ehren halten. Das ist gefordert in den ganzen 10 Geboten. Das ist, was Gott gerne möchte, dass er maßgeblich ist für unser Leben. Bei uns ein oft unerfüllter Wunsch Gottes. Beim Herrn Christus ist das Wirklichkeit. Er hält Gott in Ehren. Er verhält sich angemessen gegenüber dem himmlischen Vater. Für ihn gibt es nichts, was über dem Vater im Himmel etwa noch stünde oder noch drüber käme. Und das Thema des Gebets ist, wie gesagt, die Rettung vom Tod. Das liegt im Wesen dessen, zu dem gebeten wird. Das Gebet, die Bitte, muss auch passen zu dem, den man um etwas bittet. Einen Vater, der ordentlich was kann, den darf man nicht um Kleinigkeiten und Nebensächlichkeiten nur angehen, sondern von dem muss man großzügige Hilfe und Zuwendung fordern. Das wussten die Alten manchmal besser als wir. Zu kleinmütige Wünsche können auch den, an den sie gerichtet werden, herabsetzen wiederum. Also, gefordert, erbeten ist die Rettung vom Tod. Und zwar verstehen wir das recht, zunächst mal die Rettung des Herrn Christus vor seinem Leiden und Sterben. Wenn es anders zu haben wäre, als durch das Leiden und Sterben am Kreuz, dann möchte er uns gerne anders ausgesöhnt haben mit dem himmlischen Vater. Dann sollen wir bitte ohne Schmerzen und Leiden für Jesus Christus den Himmel offen finden. Das wird erhört. Die Rettung vom Tod erfährt der Herr Christus. Aber wie? Nicht so, wie wir uns das vorstellen würden, sondern gerade mitten durch den Tod hindurch erhält Gott seinen Christus am Leben. Im Sterben Jesu Christi geht der Tod selber zugrunde. Im Leiden und Sterben unseres Heilandes hört das auf, was letztes und ehernes Gesetz des menschlichen Daseins war, ja aller Geschöpfe, dass nämlich das Leben in dieser Welt zwangsläufig ein tödliches Ende nimmt. Man kann sagen, etwas zynisch ausgedrückt, es ist eine unheilbare Krankheit, die ausgeht mit dem Tode für jeden von uns. Aber das ist nicht mehr bleibendes Naturgesetz, sondern das überwindet der Herr Christus durch sein Leiden und Sterben. Da hat sich der Tod selbst übernommen. Und nicht wir, sondern der Tod geht zugrunde durch das Sterben Jesu Christi. Betend und erhört setzt Christus unser Heil und unsere ewige Zukunft ins Werk. Zweitens, Jesus ist Gottes Sohn und doch dem Vater gehorsam. Wenn man bei den etwas weniger demokratisch verfassten Regimes auf dieser Erde, von denen es ja noch einige gibt, ein bisschen genauer hinschaut, wie die Kinder von Despoten sich gelegentlich verhalten, dann kommt da etwas zum Ausdruck, was sehr mit dem menschlichen Wesen insgesamt zu tun hat. Wenn wir die Möglichkeit haben, wenn es geht, wenn uns keiner zu fassen kriegen kann, dann langen wir gerne unter Umständen zweimal hin. Dann ist nicht ohne weiteres vorhersagbar, wie anständig ich mich noch verhalte und wie freundlich ich als Mensch bleibe. Unsere Privilegien in dieser Welt sind in der Regel beschränkt. Ich habe mal was Schönes erlebt in der Zeit, in der mein Vater noch Schulleiter im aktiven Dienst war und ich habe ihn besucht in der Schule. Und da gab es ein Büro für den Herrn Direktor und das hatte ein Vorzimmer. Und die Regeln waren vollkommen klar. Wer den Chef sprechen wollte, der musste sich bei der Sekretärin anmelden und wurde dann, je nachdem, wie es passte oder möglich war, auch hereingebeten. Mein Vater war durchaus zu sprechen für Schüler und Lehrer an seiner Schule, aber eben bitte nicht unvorbereitet und nicht jederzeit. Und ich habe ihn irgendwann besucht. Ich weiß gar nicht, ob ich Schule geschwänzt habe an dem Tag oder die Ferien unterschiedlich waren zwischen Bad Homburg und Frankfurt. Jedenfalls, ich hatte natürlich nichts mit der Sekretärin meines Vaters im Sinn und habe also direkt an seiner Tür angeklopft und sehe, wie vom Treppenhaus aus sicherer Entfernung ein, sagen wir mal, Quartaner mir entsetzt zuwinkt. Ich soll das doch nicht machen. Unterschiedliche Regeln. Söhne sind privilegiert. Das ist nicht mein Schulleiter gewesen, der da hinter dieser Tür residierte, sondern mein Vater. Und da kann ich direkt Zugang suchen. Der himmlische Vater ist für Jesus aber kein Privileg, das er ausnutzt in irgendeiner Weise, sondern Jesus geht seinen Weg im Hören und in der Erfüllung der Gebote des himmlischen Vaters und ist uns darin vorbildlich. Also in diesem Sinne habe ich es damals falsch gemacht. Ich hätte auf die Freiheit, direkt klopfen zu können, verzichten müssen und mich auch an die Sekretärin wenden. Aber das ist eben der Unterschied zwischen uns Menschen und dem Herrn Christus. Christus bleibt vorbildlich in der Spur, bis zuletzt. Er sagt im Gebet an seinem letzten Abend, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Drittens, Christus ist der Urheber unseres ewigen Heils, leidend und vollendet. Es sieht zeitweise so aus, als wäre der Herr Jesus ganz in den Händen derer, die ihn quälen und umbringen. Die Menschen, mit denen er da zu tun hat, können mit ihm machen, so scheint es, was sie gerade wollen, was ihnen einfällt. Und die letzten Versuche, rechtsstaatlich zu verfahren, werden im Gebrüll der Menge unterdrückt. Plötzlich ist sich der römische Statthalter gar nicht mehr so sicher, wie das Verfahren ordentlich weiterzuführen ist. Plötzlich treten Gesichtspunkte auf, die für einen römischen Beamten einschüchternd wirken können. Wenn du den jetzt nicht verurteilst, dann bist du wohl ein Gegner des römischen Kaisers. Mach, was wir sagen, sonst zeigen wir dich an. Alle Mittel, den Menschen so zu Gebote stehen, werden angewandt gegen Jesus. Er wird verspottet, vorgeführt, geschlagen, angespuckt. Kein schönes Ende. Und es sieht so aus, als wäre der Herr Jesus ganz ohne jede Hilfe und Unterstützung. Bei der Gefangennahme zieht einer der Jünger wenigstens noch blank und fängt an, um sich zu hauen. Wenig später laufen alle Jünger weg, auch der Lieblingsjünger. Auch der, der gesagt hatte, wenn sich auch alle an dir ärgern, ich bleib bei dir, der bereit war, sofort mit dem Herrn Jesus zu leiden und zu sterben. Sie zeigen alle Hasenpanier. Jesus bleibt ganz allein. Und als er dann am Kreuz stirbt, überlassen denen, die ihn hinrichten, da schleichen sich ganz vorsichtig ein paar Figuren wieder unters Kreuz. Es ist sicher nicht Zufall, dass die meisten davon Frauen sind. Die neigen, glaube ich, im Zweifelsfall weniger dazu, ganz und gar den Mut zu verlieren. Aber vielleicht sehe ich das auch aus der männlichen Perspektive, die mir allein zur Verfügung steht, etwas zu positiv. Jedenfalls in seinem Sterben ist er fast noch begleitet. Und da kommt das Gefühl der Gottverlassenheit. Der Ruf des Heilandes, mein Gott, warum bist jetzt du nicht spürbar da? Warum hast du mich auch verlassen? Und doch ist der Herr Jesus schon im Leiden in der Hand dessen, der ihn vollendet. Wenn man zu Gott rufen kann, warum hast du mich verlassen? Das ist ja nicht die übliche wohlfeile Anklage, wenn irgendwas schief geht im Leben oder überhaupt auf der Welt. Wie kann ein gütiger Gott das zulassen? Bei der wir auf dem Richterstuhl sitzen und Gott sich gefälligst vor mir zu verantworten hat und vor meinem gerechten Zorn. Sondern das ist die Bitte an Gott, dass es doch nicht so sein möchte. Und wenn man das an Gott richten kann, dann ist man nicht von Gott verlassen. Dann gibt's noch nach wie vor die Möglichkeit, zum himmlischen Vater zu rufen und zu beten. Sprachlich paradox. Aber dieses Paradox ist prägend für eine ganze Kultur und Frömmigkeit. Der Psalm, dessen Anfang Jesus da zitiert, das ist der Sterbepsalm des frommen Juden. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wenn man weiterliest und weiterbetet im 22. Psalm, dann wird das mit einem Mal ganz getröstet und ich möchte sagen fast fröhlich. Dann ist das ein Leiden und Sterben, das doch geborgen bleibt in der Hand des himmlischen Vaters. Gott hat seinen Christus nie verlassen. Und genauso wenig wird er uns je allein lassen. Und im Sterben Christi, in seinem Tod am Kreuz, wird etwas deutlich davon, was mit ihm eigentlich los ist, wer er ist, was ihn prägt, zu wem er gehört. Und das bezeugt einer, der Sympathie unverdächtig ist, der Hauptmann, der das Hinrichtungskommando befehligt, der merkt plötzlich, was da los ist. Der war wirklich Gottes Sohn. Da fängt im Leiden die Vollendung und Verherrlichung Jesu Christi an. Der Weg endet nicht in der tiefsten Tiefe, in der Verlassenheit von Menschen und von Gott, sondern er führt direkt in die Herrlichkeit des himmlischen Vaters. Und das ist, liebe Schwestern und Brüder, der Weg, auf dem uns Christus vorausgegangen ist. Das ist der Weg, auf dem wir ihm nachfolgen als Christen. Das ist der Weg, der durch mancherlei Schwierigkeiten in dieser Welt und durch den Tod ins ewige Heil führt. Normalerweise, nach dem, was Menschen sich so vorstellen können, ist der Weg zum Friedhof eine Sackgasse. Wenn wir mitgehen bei einem Begräbnis, dann lassen wir einen oder eine dort zurück. Der begraben wird, kommt nicht wieder mit uns ins Leben. Und eigentlich müsste das ein ausschließlich todtrauriger Weg sein. Ich glaube, ich könnte geltend machen als Pfarrer, dass ich da nicht mitgehen muss. Das ist zu schwierig und zu traurig, wenn es so ist, dass der Tod die letzte Konsequenz und das letzte Ende eines jeden Lebens ist. Aber Gott sei Dank, so ist es ja nicht. Gott sei Dank dürfen wir auf dem Friedhof ja noch was anderes hören und glauben und bekennen. Gott sei Dank endet der Weg nicht irgendwo da oben im Wald, sondern er führt weiter durch Leiden und Sterben zum Heil, in die Herrlichkeit des himmlischen Vaters. Wohin Christus uns voraus ist, dahin bringt er uns auch. Bis wir dort sind, ist es ein Weg nach seinem Vorbild, das heißt im Gebet, im Gehorsam oder im Hören, um es anders auszudrücken, im Aushalten und in der Vollendung. Christus nimmt uns mit. Und damit wir das gewiss und zuversichtlich glauben dürfen, sagt uns die Heilige Schrift, dass wir schon jetzt als Christen nichts anderes sind als der Leib des verherrlichten Herrn. Das Haupt, Christus in der ewigen Herrlichkeit. Wir hier noch ein Stückchen hinterher. Was ist das für ein Leib? Ich hatte als Haustier mal eine Katze. Haben wir Katzenhalter unter uns? Ich habe die jetzt nicht mehr, weil in der Familie Allergien dagegen bestanden und noch bestehen. Keine Katzenhalter. Oh, das wird jetzt schwierig, da muss ich das erklären. Wenn eine Katze irgendwo ihren Kopf durchstecken kann, dann ist das Resttier unter keinen Umständen daran zu hindern, da durchzukommen. Das liegt daran, dass die kein Schlüsselbein haben wie wir. Also wo wir den Kopf oder die Nase reinstecken können, da kommt noch lange nicht der ganze Mensch hinterher. Bei der Katze ist es anders. So viel Bodenfreiheit unter dem Geschirrschrank hat ihr in der Silvesternacht in Berlin gereicht, um da komplett Zuflucht zu finden. Und es geht erstaunlich schnell, wie so eine Katze den ganzen Körper wieder komplett an derselben Stelle hat. Und so sind wir mit Christus unterwegs, er als der Kopf. Und wo unser Haupt schon durch ist, da kommen wir als der Leib Christi ganz gewiss und scheinbar mühelos hinterher. Also, unser Leben vollendet sich, wie sich das Leben Christi vollendet hat, in der ewigen Herrlichkeit seines, unseres himmlischen Vaters. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.